einen schönen guten Morgen von mir. Wir sind in der Themenreihe Hoffnung in stürmischen Zeiten. Lebst du gerade in stürmischen Zeiten? Und wenn nicht, bist du eigentlich dankbar dafür? Und wie möchtest du dich vorbereiten auf stürmische Zeiten, die ja jederzeit kommen können? Wie geht es dir gerade? Trägst du vielleicht Verletzungen durch deine Biografie mit, die manchmal so schwer sind wie ein Klotz am Bein? Quälen dich Enttäuschungen, geplatzte Träume? Fühlst du dich vielleicht wie in einer sinnlosen Warteschleife? Bei genauerem Hinsehen hat sich eigentlich in letzter Zeit nichts entwickelt, es ist nichts vorwärts gegangen. Wir befinden uns gerade in der Josef-Geschichte. Hoffnung in stürmischen Zeiten. Und die Josef-Geschichte, die möchte uns Mut machen. Sie möchte uns Mut machen, dass wir verstehen, dass wenn wir auf Gott vertrauen, dass Dinge, die unser Leben brechen können, unser Leben bloß biegen, ja im positivsten Sinne formen können. Die Josef-Geschichte möchte uns Mut machen, dass wenn wir mit Gott rechnen, uns an Gott festhalten, dass wir eine neue Orientierung bekommen, nämlich die Chance, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Wartezeiten neu und zwar positiv zu bewerten. Wartezeiten als Trainingslager. Was hat Josef eigentlich erlebt und erlitten? Martin hat uns eben schon ein bisschen mit hineingenommen. Josef hat von Anfang an seines Lebens Ungerechtigkeit erlebt. Er ist in einer Patchwork-Familie aufgewachsen und wurde von seinem Vater bevorzugt, weil er der Sohn der Lieblingsfrau war. Bevorzugung kann ja sowas wie Höchststrafe sein. Diese Bevorzugung war der Nährboden dafür, für die Rivalität der Brüder, für den Neid, für den Hass seiner Brüder. Und sie haben ihn so sehr gehasst, dass als er 17 war und sie die Gelegenheit hatten, ihn in einem Brunnenloch verhungern lassen wollten. Es war mehr zufällig, dass eine Karawane vorbeikam und sie ihn dann doch lieber nach Ägypten als Sklaven verkauften. Das war der Tiefpunkt der Geschichte eines 17-Jährigen. Aber Josef hat nicht nur diese Ungerechtigkeit, Hass, Einsamkeit, Leid, Warten erlebt, sondern eben auch in all dem Gottes Treue. Gott tat Dinge in dieser schwierigen Situation während seiner Sklavenzeit, die Josef nicht selbst tun konnte, nicht beeinflussen konnte. Aber Josef blieb auch seinem Gott treu. Er gab sich in allem Mühe und das Beste. Er machte das Beste aus der Situation. Er steckte nicht den Kopf in den Sand. Überlegen wir einmal, wenn wir uns jetzt den allermiesesten Job vorstellen, den wir vielleicht tun könnten, und dann noch ohne Bezahlung. Mit welcher inneren Haltung würden wir jeden Morgen aufstehen und diesen Job tun? Und Josef tat seinen Job so gut, dass er das Vertrauen seines Arbeitgebers gewann, dass er so gut arbeitete, dass Gott durchscheinbar wurde durch seine Arbeit. Er vertraute Gott und gab sein Bestes als Sklave. Und so kam es zu einer Bilderbuchkarriere. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es 10 Jahre waren, die vergingen. Von seinem 17. bis zum 27. Lebensjahr waren das sicher auch harte Durststrecken, schwierige Zeiten, viel Leid für Josef da in der Fremde, in seiner Kultur, ohne Familie, ohne Ehefrau, als Sklave. Aber es ging aufwärts mit ihm und mit 27 ging es ihm gut. Er war die rechte Hand seines Herrn. Er hatte es zu was gebracht. Es ging ihm gut. Wäre da nicht ein Problem gewesen. Er war sehr schön und das betont die Bibel und das fiel eben auch der Frau seines Herrn auf. Und sie bedrängte ihn derart und er blieb standhaft. Und als sie einmal ihn ins Bett ziehen wollte, flüchtete er, ließ sein Gewand in ihrer Hand und damit hatte sie eine Handhabe zu behaupten, er hätte sie vergewaltigen wollen. Nun war er so aufgestiegen, es ging ihm endlich gut mit 27 und jetzt ein neuer und zwar jäher Abstieg. Josef hinter Gittern. Lüge, Unrecht, Dunkelheit, da in so einem Gefängnisloch. Die Gefängnisse haben damals nicht ausgesehen wie heute. Und Josef konnte wieder nichts anderes tun, als zu warten nach dieser Ungerechtigkeit. Sein Herr ließ ihn vor Zorn ins Gefängnis werfen, und da war Josef jetzt. Es blieb ihm warten. Warten, was geschehen würde. Wie wartest du? Fällt es dir leicht, zu warten? Und wie können denn Wartezeiten zu Trainingseinheiten in unserem Leben werden? Nun mag ja nicht jeder sportlich sein, aber ich denke, wir verstehen alle, dass wir unsere Muskeln trainieren möchten, müssen, wenn wir nicht kraftlos werden wollen. Für uns alle ist das Bewegen unserer Muskeln wichtig, existenziell. Also Training brauchen wir alle. Und wie können Wartezeiten zu einem Trainingslager werden? Wir erleben hier ein Geheimnis in der Geschichte, aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür. Im Laufe der Zeit, wir wissen nicht, wie viele Monate vergingen, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. An diesem zweiten Tiefpunkt in Josefs Leben ist Gott da, Gott in seiner Treue. Gott sorgt für Josef und Josef vertraut seinem Gott, dass er ihn durch diese dunkle Zeit hindurchbringen wird. Und es ist kein Ende abzusehen, aber Josef vertraut Gott. Und wieder macht er das Beste aus dieser Situation und gewinnt wieder das Vertrauen der Vorgesetzten. Er macht einen guten Gefängnisjob. Und wenn man sich vielleicht vorstellt, mit was für Leuten er da zu tun hatte, war das vielleicht nicht gerade ein lockeres Leben. Aber Josef macht das Beste aus dieser Situation. Als ich mein Abitur gemacht habe, war es sehr modern, sich Pullover zu stricken. Und es war sogar bei manchen Lehrern erlaubt, in den Unterrichtsstunden zu stricken. So zum Beispiel bei mir im Deutschleistungskurs. Und das war die Gelegenheit, während der Schulzeit diverse Norweger-Pullover zu stricken. Norweger-Pullover mit eingearbeiteten Elchen, also ganz filigranen Mustern. Wenn man aber den Pullover links herum anschaute, dann war das eigentlich nur ein Fädenwirrwarr. Also von einem Elch zum nächsten gab es dann Fäden, die sich über 10 oder 12, 14 Maschen erstreckten. Also eigentlich sah das von links nach gar nichts aus, eher chaotisch und man konnte dem nichts abgewinnen. Aber wenn man so ein Pullover dann auf rechts drehte, konnte man alle möglichen eingearbeiteten Muster erkennen. Corrie ten Boom, eine holländische Christin, die im KZ inhaftiert war und dort ihre liebsten Angehörigen verlor, hat nach dem Krieg in einem Frauengefängnis gepredigt und ein Stück gewebten Stoff hochgehalten und hat den Gefängnisinsassen Mut gemacht und hat gesagt, ihr seht vielleicht auf euer Leben und ihr seht das Gewebte von links, ihr seht diese wirren Fäden, ihr seht dieses Wirrwarr, ein einziges Chaos, ihr könnt kein Muster erkennen. Aber aus Gottes Perspektive, und dann hat sie dieses Webstück umgedreht, ergibt das Ganze ein herrliches Muster. Etwas Wunderbares wird sichtbar. Gott hat eine andere Perspektive. Und so konnte sie Mut machen, einen anderen Blickwinkel zu gewinnen. Und die Bibel hat auch einen anderen Blickwinkel und macht uns Mut, Gott, dem Meisterweber, zu vertrauen. Wenn wir gerade nur die Seite von links ansehen und alles chaotisch und verworren aussieht, dann sollten wir Gott vertrauen, dass aus seiner Sicht alles ein wunderbares Muster ergibt. Josef hat Gott, dem Meisterweber, vertraut. Und die Bibel bewertet Wartezeiten, Herausforderungen, Prüfungen erstaunlich positiv. Das lesen wir in Jakobus 1. Denn Gott, der Meisterweber, tut die ganze Zeit Gutes und ist am Werk, sagt Jesus in Johannes 5, Vers 17. Gott ist am Werk, auch wenn wir es nicht ahnen. Und deshalb die Ermutigung im Neuen Testament betrachte als Grund zur Freude. wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Wenn es von euch jemand an Weisheit fehlt, der bitte Gott dafür. Das heißt dann noch weiter, der reichlich gibt. Betet aber in großer Zuversicht und zweifelt nicht. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 6 wird noch ergänzt, freut euch, wenn ihr eine kurze Zeit leidet und verschiedenartige Proben zu bestehen habt. Es ist eine kurze Zeit gemessen, erst recht an der Ewigkeit. Wir haben oft so einen kurzsichtigen Blick. Und es ist gut, wenn wir uns daraus erheben und auf die Langstrecke schauen. Unser Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und es ist gut, wenn wir die große Perspektive haben und erst recht ein Stück in Gottes große Perspektive einsteigen. Warum fällt uns eigentlich Warten so schwer? Wollen wir Reifen unbedingt abkürzen? Und was sind eigentlich die Wurzeln unserer Ungeduld? Kann es sein, dass wir die Kontrolle behalten wollen? Kann es sein, dass wir meinen, auf dies und das ein Recht zu haben und deshalb darauf pochen und deshalb enttäuscht sind, wenn es sich nicht einstellt? Wollen wir unsere Vorstellungen durchsetzen und zum Maß der Dinge erklären? Wollen wir selbst lieber Gott sein und bemessen, was gerade hilfreich und gut ist, auf die Langstrecke gesehen? Bewegt uns vielleicht manchmal Stolz, so ein falsches Unabhängigkeitsstreben? Rebellion wird immer nur ein hartes Herz bei uns zurücklassen. Josef hat sich in seinem Vertrauen auf Gott ein weiches Herz bewahrt. Josef hat sich entschieden, immer wieder, und das war sicher nicht leicht, immer wieder Gott zu vertrauen in allen seinen Situationen. Wartezeiten als Trainingslager zu begreifen. Und er ist in Gottes Perspektive eingestiegen. Er vertraute seinem guten Gott, dem Meisterweber. Und deshalb lädt uns die Geschichte ein und macht uns Mut. Lass nicht nach, dein Bestes zu geben, egal in welchen Schwierigkeiten du gerade steckst. Lass nicht nach, dein Bestes zu geben. Josef machte in diesem Gefängnis einen guten Job. Er war einfühlsam, er zeigte Mitgefühl. Als plötzlich zwei hohe Herren, nahe Vertraute des Pharao, der Mundschenk und der Bäcker, warum auch immer in Ungnade fielen und plötzlich im Gefängnis landeten, vielleicht genauso urplötzlich wie Josef da einmal auch gelandet war, achtete er auf sie. Und er merkte eines Morgens, dass sie bedrückt waren. Sie hatten nämlich quälende Träume gehabt. Und Josef sieht das. Ihm fielen ihre niedergeschlagenen Gesichter auf, lesen wir in Kapitel 40, Vers 6. Was ist los mit euch? Warum seid ihr so bedrückt? Josef hatte sich ein weiches Herz bewahrt. Er hätte so hart werden können im Laufe seines Lebens. Aber durch seine Beziehung zu Gott, sein Vertrauen zu Gott, war er weich geblieben. Und hat jetzt Empfindung für diese Männer. Und sie erzählen ihm, wir haben einen seltsamen Traum gehabt, aber hier gibt es ja niemanden, der uns die Träume deuten kann, klagten sie. Und jetzt ist spannend, was wird Josef tun? Träume. Da muss es bei Josef geklingelt haben. In seiner Jugendzeit hatte er Träume gehabt und die hatte er seiner Familie erzählt. Es waren Träume von Gott gewesen, weil Gott einen Blick in die Zukunft schenken wollte, für alle Beteiligten, dass sie sich daran aufrichten könnten. Aber er hatte nur schlechte Erfahrungen damit gemacht, seine Träume zu erzählen. Seine Familie hatte ihm vorgeworfen, dass er sich über sie erheben will, dass er sie mit den Träumen klein machen möchte und sich selbst groß machen. Und da kommt man doch schnell zu so einer Festlegung. Zu Träumen sage ich kein Wort mehr, oder? Einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, dann ziehen wir uns lieber zurück. Legen uns fest, aber nicht Josef. Lass dich von schlechten Erfahrungen nicht zurückhalten. Josef wird an seine Träume in dem Moment gedacht haben, als er von den Träumen des Mundschenks und des Bäckers hörte. Aber er machte sich frei von seiner Vergangenheit. Er löste sich von so einer inneren Festlegung. Er setzte alles ein, was Gott ihm geschenkt hat. So auch in dieser Geschichte. Was wird Josef tun in dieser Situation? Josef sagt, nur Gott kann Träume deuten, in Vers 8. Doch wenn ihr wollt, erzählt sie mir. Josef stellt sich zur Verfügung. Er legt sein Leben in Gottes Hand, trotz schlechter Erfahrungen mit dieser Begabung, Träume zu haben und auch zu deuten. Er setzt seine Begabung ein und der Mundschenk beginnt. Ich sah einen Weinstock mit drei Ranken. Als er Knospen trieb, waren sofort die Blüten da und dann auch schon die reifen Trauben. In meiner Hand hielt ich den Becher des Pharao. Ich nahm die Trauben, presste ihren Saft in den Becher und gab dem König zu trinken. Und Josef sagt, ja, ich weiß, was dieser Traum bedeutet. Die drei Ranken sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und dich wieder in dein Amt als Mundschenk einsetzen. Und da merkt Josef irgendwie, hey, da ist doch mein guter Gott, der im Hintergrund die Fäden spinnt, fast unmerklich. Und deshalb sagt er zum Mundschenk, aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Das ist ja die Gelegenheit. Er konnte dem Mundschenk Mut machen durch Gottes Hilfe und jetzt wird dieser Mundschenk sich für ihn, der ungerechterweise im Gefängnis gelandet ist, verwenden. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Ein ganz neuer Hoffnungsschimmer tut sich auf. Als der oberste Bäcker merkt, dass der Traum des Mundschenks so eine gute Bedeutung hat, fasst er auch Mut und erzählt Josef seinen Traum. In meinem Traum trug ich drei Brotkörbe auf dem Kopf, erzählte er. Im obersten Korb lag viel feines Gebäck für den Pharao, aber die Vögel kamen und fraßen alles auf. Und Josef hat jetzt den Mut, auch diese Traumdeutung weiterzugeben. Er sagt, die drei Körbe bedeuten drei Tage, erklärte Josef. In drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und an einen Baum erhängen. Die Vögel werden dein Fleisch fressen. Nicht gerade angenehm, so eine Botschaft zu überbringen. Aber mal ganz ehrlich, ist es nicht gnädig, wenn wir uns auf unseren Tod vorbereiten können? Und sei es wenigstens drei Tage vorher? Ist es nicht eine Gnade, noch mal sein Leben reflektieren zu können, Frieden zu schließen, vor allen Dingen mit Gott? Und dazu war Josef ja der ideale Partner im Gefängnis. Er kannte den lebendigen Gott. Wir können nur hoffen, dass der Bäcker diese drei Tage genutzt hat, durch Josef sich an Gott zu halten und so doch trotz dieser Prophezeiung in Frieden sterben zu können. Eine gute Gelegenheit, die Josef nicht verpasst hat. Die Verantwortung dafür lag allerdings beim Bäcker. Josef hat nicht nachgelassen, sein Bestes zu geben. Josef ließ sich von schlechten Erfahrungen nicht zurückhalten, sondern er schöpfte sein Potenzial aus. Er setzte alles ein, was Gott ihm geschenkt hat. Und darin wird Josef für uns ein Vorbild. Wartezeiten als Trainingslager. Und tatsächlich passiert dann Folgendes. Drei Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein großes Fest für seine Hofbeamten und ließ den Mundschenk und den obersten Bäcker aus dem Gefängnis holen. Den Mundschenk setzte er wieder in sein Amt ein, aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen. Genau wie Josef es vorausgesagt hatte. Doch der Mundschenk dachte nicht an Josef. Er vergaß ihn einfach. 2 Jahre vergingen. Das ist nur so ein kurzer Satz. Aber merkt ihr, wie viel Leid darin steht? Josef wird vergessen. Der Mundschenk vergisst ihn einfach über seiner Freude. Und es vergehen nochmal 2 Jahre im Gefängnis. Wenn man auf etwas wartet, dann kann schon eine Nacht, eine Woche, ein Monat lang sein. 2 Jahre ohne Perspektive. Auf immer vergessen. Wartezeiten als Trainingslager. Gott webt an dem Muster deines Lebens weiter. Er wirkt alles zu einem guten Kunstwerk. Und daran dürfen wir uns festhalten. Daran wird sich Josef festgehalten haben nach diesem Rückschlag. Gott hat dich nicht vergessen. In welchem Leid stehst du vielleicht? In welcher Warteschleife befindest du dich? Auf was hoffst du dich und ist noch nicht, hoffst du und ist noch nicht in Sicht? In welchen Unsicherheiten stehst du? Und tatsächlich haben wir ja nur 2 Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, das alles ohne Gott durchzustehen. Wir gehen die Sache ohne Gott an oder so, als wenn Gott nur eine Nebenrolle in unserem Leben spielt. Und je nachdem, ob wir dann ein sonniges oder schwermütiges Temperament haben, werden wir eben damit fertig oder auch nicht. Zufall, Glück, Pech, das sind dann die Kategorien, die unser Leben beschreiben. Und du hast eigentlich niemanden im schlechtesten Fall, nur dich selbst. Grausam. Aber wir können in solchen Zeiten mit Gott rechnen. Wir können ihm unser ganzes Leben bringen, hinwerfen in dieser Not. Und wir können Gott erkennen als den Meisterweber unseres Lebens. Wir können uns ihm anvertrauen. Wir können ihn sehen in all dem, was so schwer ist, in diesen Wartezeiten. Und wir können ihn flüstern hören, wie er zu uns redet. Und es sind nur einige Ermutigungen, die wir heute aufgreifen können. Halte dich trotz Enttäuschung an Gott fest. Halte dich an ihm fest. Sei nicht haltlos. Halte dich an ihm. Und halte fest, Gott liebt dich. Wir haben einen guten Gott, einen genialen, liebevollen Schöpfer. Und er hat einen guten Plan für dich. Auch wenn du im Moment das Muster nur auf links gedreht siehst. Und nutze die Wartezeiten aktiv als Trainingslager und reife in diesen Warteschleifen. 2 Jahre vergingen, eine lange Zeit, aber Josef ist mit seinem Gott da durchgegangen. Und wir lesen im Alten Testament in Jesaja eine Zusage. Gott sagt zu uns, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es gibt einen wesentlichen Grund, in Beziehung zu Gott zu leben. Wir wären sonst der Willkür des Lebens ausgeliefert. Und das Leben kann hart sein. Aber wir können heute wählen, statt der Willkür des Lebens ausgeliefert zu sein, unserem genialen Schöpfer zu vertrauen. Dass er durch alles hindurch seinen guten Plan für unser Leben zum Ziel bringt. In Philipper 1, Vers 6 heißt es, dass Gott das gute Werk, das er in jedem von uns angefangen hat, vollenden wird. Gott kriegt das hin. Gott ist der Meisterweber. Und wisst ihr, in der Josefsgeschichte schimmert wie in keiner anderen Geschichte die Geschichte Jesu durch, die Rettungs- und Liebesgeschichte, die Gott mit Jesus geschrieben hat im Neuen Testament. Josef verweist uns auf Jesus und Jesus lädt uns ein. Und es soll heute eine persönliche Einladung an dich sein. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben, auch in stürmischen Zeiten, auch in Herausforderungen, auch wenn das Licht am Ende des Tunnels kaum zu sehen ist. Mir zu dienen, mir nachzufolgen, mir zu vertrauen, ist keine Bürde. Meine Last, mein Rahmen Mein Schutzrahmen, den ich euch gebe, der ist leicht. Und wir finden im Johannesevangelium einen Zuspruch. Jesus sagt, ich allein bin die Tür. Und ich möchte heute sagen, Jesus ist allein die Tür, stürmische Zeiten unbeschadet zu bestehen. Dass uns all das, was das Leben uns an Knüppeln werfen kann zwischen die Füße, nicht zu brechen, sondern in der Persönlichkeit zu reifen. Und Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, wer durch mich zu Gott, dem Vater, kommt, der wird gerettet werden, wodurch auch immer. Josef ist gerettet worden aus diesem Brunnenloch, wo er verhungern sollte, aus dieser Sklaverei in Ägypten und auch wieder aus dem Gefängnis, wie wir sehen werden. Josef hatte kein rosiges Leben, aber er hat Rettung erlebt, weil Gott seine Geschichte weiter gewoben hat. Und Jesus sagt hier, und wo ihr auch hinkommt, wo auch immer, in einem Loch, in einem dunklen Loch, in eurem Ägypten oder in welchen Gefängnissen auch immer, in welchen Einschränkungen auch immer, ihr werdet grüne Weide finden. Ich bin nämlich gekommen, um euch das Leben in der ganzen Fülle zu schenken, trotz allem und gerade in den Schwierigkeiten. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann erinnern wir uns genau daran, was Jesus für uns getan hat. Durch Jesus, nur durch ihn, weil er die Tür ist, werden wir zu Gottes Kindern. Weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und dafür steht ja das gebrochene Brot und der Traubensaft als Zeichen seines Blutes, das für uns vergossen wurde. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns herausgelöst aus den Unheilszusammenhängen, aus der Macht des Bösen und uns versetzt in die Gotteskindschaft, dass wir Frieden haben können, dass uns Heilung, Befreiung zufließt. Im Abendmahl feiern wir das, was Jesus für uns getan hat. Im Abendmahl feiern wir, dass wir durch stürmische Zeiten kommen mit unserem Herrn, weil er der Meisterweber unseres Lebens ist. Und insofern kann heute Abendmahl, was wir nicht in Gruppen nehmen, sondern während der Lobpreiszeit einfach das Angebot besteht, alleine mit jemandem nach vorne zu kommen und hier am Bühnenrand oder am Bistrotisch Abendmahl zu nehmen, zu ergreifen, was uns der Tod Jesu eröffnet, sein Leiden und Sterben und Auferstehen, ist das Abendmahl eine gute Möglichkeit, sich neu festzumachen in stürmischen Zeiten und für stürmische Zeiten bei unserem Herrn, dem Meisterweber. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, du bist so ein großartiger Gott, der Schöpfer des Universums. Du bist unfassbar großartig. Und du wolltest uns am Leben haben, jeden von uns, ganz persönlich, individuell. Du liebst jeden von uns. Und du, Jesus, bist für jeden von uns ans Kreuz gegangen, damit wir Kinder Gottes werden, damit wir herausgelöst werden aus Unheilszusammenhängen, damit wir die Fülle erleben als Kinder Gottes, die Fülle unter den kärgsten Bedingungen, die manchmal herrschen. Die Fülle im Herzen, trotz Herausforderungen, trotz Schwierigkeiten, in Wartezeiten, in Dunkelheit. Aber Jesus, du bist als das Licht gekommen und du machst unser Dunkel hell. Und mit dir kann jede Wartezeit ein Trainingslager werden. Jede Probe ein neuer Wachstumsknoten. Das ist so ein übernatürliches Geschenk. Und wir danken dir, Jesus Christus, dass das in deinem Namen möglich ist. Und wir legen heute unser Leben neu in deine Hand. Und du siehst jetzt jedem ins Herz. Und du weißt, wer sich heute neu oder vielleicht erstmals festmachen möchte bei dir. Sich unter deine gute Herrschaft stellen möchte, loslassen möchte, dir vertrauen möchte. Und ich segne jetzt jeden, der innerlich so einen Entschluss gefasst hat, dass dieser Entschluss Bestand hat. Danke, dass du da bist mit deinem Segen. Wir wollen lernen, dankbar zu sein für Herausforderungen, dankbar zu werden für Schwierigkeiten. Wir wollen dich sehen in dunklen Tagen, denn du bist da und du schreibst deine Segensgeschichte mit uns. Wir wollen nicht beten, änder die Umstände, sondern in erster Linie bewahr du unser Herz und form du unser Herz. Amen.